Florenz 1418. Eine Gruppe einflussreicher Florentiner Bauherren hat sich für eine Art Casting versammelt. Sie wollen endlich gemeinsam entscheiden, wer die Kuppel des Doms von Florenz gestalten darf. Ein ehrwürdiger Auftrag. Ein Mann unter den Bewerbern sticht hervor. Er ist Goldschmied und Bildhauer, hat keinerlei Erfahrung als Architekt, aber eine Vision. Er will den Dom mit einer neuartigen Kuppel krönen, ohne das übliche Stützgerüst. Aber wie soll das funktionieren? Die Bauherren sind skeptisch. Daraufhin fordert der Bildhauer alle Anwesenden heraus. Dombaumeister soll derjenige werden, der es schafft, ein Ei auf einem Marmortisch aufzustellen. Es klingt unmöglich und tatsächlich scheitern nach und nach alle Bewerber. Dann ist der Bildhauer an der Reihe. Er nimmt das Ei, drückt die Spitze ein und stellt es aufrecht hin. Das ist die Geschichte von Filippo Brunelleschi. Ich bin Caroline Breitschädel und ich darf euch auch in dieser Folge wieder mitnehmen in eine neue Geschichte aus der Mathematik. Die erste im Jahr 2025. In diesem Sinne erst einmal ein schönes neues Jahr euch allen. In dieser taufrischen Neujahrsfolge wollen wir euch Filippo Brunelleschi näher bringen, der beruflich auf vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Unter anderem beschäftigt er sich im 14. und 15. Jahrhundert natürlich mit Mathematik und er beeinflusst mit seinem geometrischen Verständnis die Kunst. Bis heute. Wie er das macht, das erklärt uns später Manon Bischoff von Spektrum der Wissenschaft. Wie gesagt, ist Brunelleschi aber nicht nur Mathematiker. Er ist auch noch Architekt, Ingenieur, Bildhauer, Goldschmied und ein ziemliches Schlitzohr, wenn wir die Szene vom Anfang für bare Münze nehmen. Aber können wir diese Szene für bare Münze nehmen? Das wäre direkt mal meine erste Frage an Demian Nahuel Goos, der ebenfalls wieder hier mit im Podcast ist. Hallo Demian.
Hallöchen Caro.
Also Demian, Filippo Brunelleschi führt seine Mitbewerber mit diesem Eitrick hinters Licht, um sie im Rennen um den begehrten Domkuppelauftrag auszustechen, heißt es.
Tatsächlich ist nicht so zu 100% sicher, ob das wirklich so passiert ist, denn die gleiche Geschichte erzählt man sich auch über Kolumbus, falls du vielleicht diese Redensart kennst, das Ei des Kolumbus. Die kommt daher. Aber die Version der Geschichte mit Brunelleschi als Eitrickser wurde zuerst überliefert, und zwar von Giorgio Vasari. Der ist ein Künstlerbiograf der Renaissance und gilt generell als erster Kunsthistoriker der Weltgeschichte.
Das klingt aber eigentlich doch nach einer ziemlich verlässlichen Quelle. Also vielleicht hat Kolumbus oder auch ein Kolumbus-Biograf sich auch nur von der Brunelleschi-Geschichte inspirieren lassen.
Das könnte sein. Und trotzdem wissen wir nicht so richtig, ob Vasari nicht vielleicht ein bisschen geflunkert hat. Manchmal hat er seine Aufzeichnung eben etwas ausgeschmückt. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Also möchten wir sie gerne glauben, oder?
Ja, ich möchte sie auf jeden Fall gerne glauben. Und apropos gute Geschichte, kommen wir zu der Geschichte, die du heute zu Brunelleschi mitgebracht hast. Die spielt im Florenz des 15. Jahrhunderts. Das ist die Zeit, in der die Renaissance beginnt, also die Epoche, in der die Ideale und die Weltanschauung der griechischen und römischen Antike wiederentdeckt werden. Im religiös geprägten Mittelalter waren ja die Menschen als Individuen total unbedeutend und jetzt rücken der Mensch und seine Persönlichkeit wieder mehr in den Mittelpunkt und das bringt weitreichende gesellschaftliche Veränderungen mit sich.
Dadurch, dass die Menschen sich auf die Errungenschaften der Vergangenheit zurückbesinnen, zum Beispiel die philosophischen Lehren von Aristoteles, erreichen sie schließlich immense Fortschritte in Literatur, Kunst, Architektur, Philosophie und eben auch in den Naturwissenschaften. Und Florenz ist die Weltmetropole der Renaissance schlechthin. Leonardo da Vinci, Donatello, Michelangelo, Raphael, alles Maler, Bildhauer, Architekten, die wir mit der florentinischen Renaissance verbinden.
Und mit den Ninja Turtles, aber hier können wir zumindest sicher sein, was zuerst da war und wer nach wem benannt wurde. Okay, also, die großen Renaissance-Meister sind also alle in Florenz. Aber warum? Was macht die Stadt so besonders, dass sich gerade dort so viele Talente zusammenfinden?
Naja, da gibt es wahrscheinlich zwei Hauptgründe. Der eine hat mit der Konkurrenz zu tun und der andere mit Geld. Florenz ist damals eine selbstständige Republik. Das Italien, das wir heute kennen, das gibt es so damals noch nicht. Stattdessen gibt es viele kleine unabhängige Staaten, zum Beispiel das Herzogtum Mailand, die Republik Venedig, das Königreich Neapel, der Kirchenstaat natürlich oder eben die Republik Florenz. Und sie alle kämpfen um die politische Vormachtstellung und um das kulturelle Vermächtnis.
Okay, das erklärt schon mal, warum die Renaissance so eine kulturelle Blütezeit war. Jeder Staat wollte den anderen Staaten überlegen sein, also hat sich jeder enorm angestrengt.
Wenn Stadt A einen 100 Meter hohen Turm gebaut hat, dann baut Stadt B einen Turm, der 101 Meter hoch ist. Wenn Stadt A eine große Kirche baut mit beeindruckenden Wandmalereien, dann will Stadt B zumindest eine einzigartige Kuppel auf ihrem Dom und so weiter. Und möglich war das, weil Handel und Handwerk florieren.
Ah, okay, da kommen wir zu Grund 2 für den Höhenflug, Geld.
Vor allem Florenz hat eine Menge davon, denn im Seiden- und Stoffhandel haben sich die Florentiner ein kleines Monopol in Europa aufgebaut. In Florenz erlangt zu dieser Zeit auch die Familie der Medici viel Einfluss und Macht. Das ist eine Bankiersfamilie, die in Europa die Finanzwelt dominiert hat.
Hat man schon mal gehört, ja. Also wir haben eine Stadt, in der es viel Geld gibt und es gibt die Erwartung, geradezu das Selbstverständnis, dieses Geld in Kunst, Kultur und Architektur zu investieren. Das klingt ja nach einer privilegierten Situation für Florenz.
So ist es. Florenz ist also eine sehr selbstbewusste Stadt. Man ist ambitioniert und will der Welt zeigen, wozu man fähig ist. Man ist stolz auf die eigenen Bürgerinnen und Bürger und was sie erreichen.
Und einer dieser talentierten Bürger ist Filippo Brunelleschi. Man sagt, er habe mit seinen architektonischen Werken die Renaissance mitbegründet. Dabei haben wir schon gehört, er ist ursprünglich nicht mal Architekt.
Kein Ausgebildeter, genau. Aber er kommt aus gutem Hause. 1377 kommt er in Florenz zur Welt. Sein Vater ist ein wohlhabender Notar und seine Mutter ist mit verschiedenen einflussreichen Familien in Florenz verwandt.
Also schon mal ganz gute Startmöglichkeiten. Aber vielleicht auch ein bisschen Druck für Brunelleschi, das Familienerbe zu bewahren.
Ja, sein Vater will eigentlich, dass sein Sohn auch eine Karriere als Notar einschlägt. Aber Brunelleschi will nichts davon wissen. Er möchte sich den Künsten widmen und macht ab 1392 eine Ausbildung zum Goldschmied. Da ist er gerade mal 15 Jahre alt.
Okay, wow. Also einerseits ein mutiger Weg, dass er sich von seiner wohlhabenden Familie abgrenzt. Andererseits die Möglichkeit, so eine handwerklich-künstlerische Ausbildung zu machen, die hat er wahrscheinlich auch deshalb, weil seine Familie so wohlhabend ist. Sich der Kunst zu widmen, muss man sich auch leisten können, gerade zu Beginn von einer Karriere.
Ja, beides ist richtig. Es ist sicherlich einfacher, mutig und selbstbewusst zu sein, wenn man eine reiche Familie im Rücken hat. Aber ohne sein Talent und ohne seine Fähigkeiten hätte Brunelleschi trotzdem keine Chance gehabt, sich zu etablieren. Er macht also diese Ausbildung 6 Jahre lang. 1398 ist er dann gelernter Goldschmied und schreibt sich in einer Florentiner Zunft ein. Zünfte, das sind sowas wie die Vorreiter der heutigen Gewerkschaften, Arbeitervereinigungen, in die man oft nur unter Vorlage einer Gebühr aufgenommen wird. Im Jahr 1404 ist Brunelleschi dann als Meister in der Zunft verzeichnet. Er beweist also einen langen Atem.
Und wie kommt er dann zur Bildhauerei und zur Architektur und zur Mathematik?
Ja, also das passiert Schritt für Schritt, hängt aber alles miteinander zusammen. Zuerst schafft er für den Silberaltar im Dom von Pistoia einige der insgesamt 628 Apostelfiguren. Diese Arbeit ist bereits eine Schnittmenge aus der Goldschmiedekunst und der Bildhauerkunst. Und dann nimmt Brunelleschi 1401 an einem Wettbewerb teil. Es geht darum, wer die zweite Bronzetür des Battistello San Giovanni gestalten darf. Das Battistello San Giovanni ist die Taufkirche, die zum Dom von Florenz gehört, zur Santa Maria del Fiore. Während der Bau des Doms gerade pausiert, soll nun die Taufkirche verschönert werden, mit einem Portal aus Bronze an der Ostseite. Um den Auftrag zu bekommen, reicht Brunelleschi ein Relief aus Bronze ein, um sein Können unter Beweis zu stellen.
Da müsste er ja eigentlich gute Chancen haben.
Er reicht auch ein sehr kunstvolles Relief ein, aber es reicht nicht, um den Auftrag zu bekommen. Sehr wahrscheinlich, weil einer seiner Konkurrenten, Lorenzo Ghiberti, ein leichteres und kostengünstigeres Probestück einreicht. Ghiberti erhält am Ende den Auftrag. Aber sowohl das Bewerbungsrelief von Ghiberti als auch das von Brunelleschi kann man heute noch im Palazzo del Bargello in Florenz bestaunen.
Ich habe sogar gelesen, dass die Auftraggeber sich zwischen Ghiberti und Brunelleschi nicht entscheiden können und ihnen deshalb anbieten, die Bronzetür gemeinsam zu gestalten. Daraufhin habe Brunelleschi seine Bewerbung aber freiwillig zurückgezogen, weil beide Künstler keine Lust auf eine Partnerarbeit hatten. Aber da gibt's wohl verschiedene Überlieferungen. Okay, also erstmal kein großer Coup für Brunelleschi. Was macht er jetzt?
Er reist. Und zwar nach Rom. Es ist umstritten, ob er alleine in Rom unterwegs ist oder gemeinsam mit seinem befreundeten Künstler Donatello. Auf jeden Fall interessiert sich Brunelleschi für die Architektur in Rom. Ganz besonders fasziniert ihn der damals größte Kuppelbau der Welt, das Pantheon. Währenddessen wird der Bau des Florentiner Doms Santa Maria del Fiore fortgesetzt. Florenz will endlich seinen architektonischen Rückstand zu den anderen italienischen Staaten aufholen. Der Dom ist also ein totales Prestigeprojekt.
Und dabei kommt wahrscheinlich der Kuppel eine bedeutsame Rolle zu.
Da liegst du total richtig. Seit Jahrzehnten schon fehlt eine Kuppel auf dem Dom. Und das soll sich nun ändern. Im Mittelalter war es noch so, dass die Städte am meisten Ansehen genossen, die höchsten Türme hatten. Aber die Zeiten haben sich geändert. Nun ist die Kuppel das Symbol für Macht und Überlegenheit einer Stadt schlechthin. Es gibt aber viele Herausforderungen. Die Lücke im Dach des Doms ist riesig, etwa 45 Meter breit. So groß muss also der Durchmesser der Kuppel sein. Entsprechend schwer wird sie aber auch. Und natürlich darf sie nicht einstürzen. Dann beginnt die Kuppel in einer Höhe von etwa 52 Metern. Wie sollen die Baumaterialien und die Arbeiter da hochkommen? Und zu guter Letzt haben die Bauherren auch hohe Ansprüche an die Optik. Sie wollen keine gotischen Strebepfeiler und Spitzbögen. Sie wollen etwas Neues.
Durch unsere Einstiegsszene wissen wir schon, der Kuppelauftrag wird ausgeschrieben und es gibt mehrere Bewerber. Wahrscheinlich will jeder Architekt in Florenz, der was auf sich hält, sich und zugleich der Stadt mit der Domkuppel ein Denkmal setzen, oder?
Ganz recht. Sie müssen die Florentiner Bauherren überzeugen. Und das klappt nur mit etwas wirklich Außergewöhnlichem. Und Brunelleschi, der das Pantheon in Rom ausgiebig studiert hat, denkt sich, okay, außergewöhnlich könnt ihr gerne haben. Und obwohl er ja nicht einmal gelernter Architekt ist, legt er im Jahr 1418 seine spektakuläre Idee vor. In einer Höhe von 52 Metern will er eine Kuppel ohne Strebepfeiler und Spitzbögen auf den achteckigen Dom aufsetzen. Und das alles ohne Stützgerüst.
Okay, ich habe zwar keine große Ahnung von Architektur, aber das klingt schon ziemlich irrwitzig. Vor allem in der damaligen Zeit, also vor mehr als 600 Jahren.
Total, das ist es auch. Es gibt keine vergleichbaren Kuppelbauten. Die Bauherren sind beeindruckt von Brunelleschis Idee. Das ist die Kuppel ihrer Träume. Auch wegen des fehlenden Stützgerüstes. Damit sparen sie nämlich eine Menge Holz. Holz ist rar und teuer in Italien. Aber gleichzeitig glaubt auch niemand, dass Brunelleschis Idee wirklich umsetzbar ist. Wie soll diese riesige Kuppel ihr Eigengewicht halten? Deshalb wollen die Bauherren natürlich wissen, wie Brunelleschi diese Kuppel konstruieren will.
Ja gut, das ist ja eigentlich kein Problem. Legt Brunelleschi halt ein Modell vor und zeigt es ihnen.
Tja, er weigert sich halt, das zu tun. Er hat eine eigene Vorstellung davon, wie er seinen Dienst antreten will.
Teile deine Erfindungen nicht mit vielen. Teile sie nur mit den wenigen, die die Wissenschaften verstehen und lieben.
Bevor er den Auftrag hat, will er nicht verraten, wie er seine waghalsige Konstruktion in die Tat umsetzen will.
Okay, was? Der hat ja Nerven. Warum das denn?
Wahrscheinlich hat er Angst, dass ein Mitbewerber ihm seine Idee klaut. Deshalb will er kein genaues Modell vorlegen. Und nun gehen die Erzählungen eben auseinander. Laut dem Künstlerbiografen Vasari soll Brunelleschi seine Konkurrenten mit dem Eintrick ausgestochen haben.
Er nahm das Ei zierlich in die Hand, drückte die Spitze ein und stellte es aufrecht hin. Alle anderen Künstler lärmten und riefen, so hätten sie es auch gekonnt. Doch Brunelleschi erwiderte lachend, ihr würdet auch wissen, wie die Kuppel zu wölben sei, wenn ihr meine Zeichnung oder das Modell gesehen hättet.
Andere Quellen berichten, dass die Bauherren einfach so scharf auf diese einzigartige Kuppel sind, dass sie sich immer wieder mit Brunelleschi treffen und ihm so doch ein paar Details seines Plans entlocken.
Du machst es aber spannend. Wie sieht er denn nun aus, sein unvorstellbarer Konstruktionsplan?
Er hat die Idee, nicht nur eine, sondern gleich zwei Kuppeln zu bauen. Eine kleinere im Innern und eine größere, die andere mehr oder weniger umhüllt. Dadurch wird für die ganze Konstruktion weniger Material benötigt und die Flächenlast, also das Gewicht pro Quadratmeter, ist geringer als bei der damals üblichen Bauweise. So wie Brunelleschi die zwei Kuppeln konzipiert, sollen sich beide Kuppeln während des Baus und natürlich auch danach selbst stützen. Das verleiht der Konstruktion die Stabilität.
Das ist ja eine schöne Idee, aber vor ihm hat das ja noch nie jemand ausprobiert. Woher sollen die denn wissen, dass es auch wirklich funktioniert?
Ja, es sind tatsächlich Ideen, die sich niemand vorstellen kann. Und er kann ja auch nicht wirklich versprechen, dass seine Idee wirklich funktioniert. Da hilft nur die Probe aufs Exempel.
Aber bekommt er denn jetzt den Auftrag? Es klingt ja eigentlich alles danach und die Bauherren wollen ja auch an ihn und an seine Idee glauben.
Es gibt aber auch noch einen letzten Konkurrenten, der auch noch im Rennen für den Auftrag ist. Wir kennen ihn schon, es ist Lorenzo Ghiberti, der das Bronzeportal angefertigt hat. Der hat sich nämlich auch für den Kuppelauftrag beworben.
Und nun?
Beide bekommen die Zusage. Die Bauherren scheinen es beiden recht machen zu wollen und Brunelleschis Idee soll jetzt umgesetzt werden, aber auch Ghiberti soll sich am Bau beteiligen.
Okay, also so ein bisschen wie schon beim Bronzeportal davor. Als würden die Florentiner Bauherren die beiden unbedingt verkuppeln wollen.
Nur diesmal springt niemand freiwillig ab. Baubeginn ist im Jahr 1420. Allerdings meldet sich Brunelleschi direkt mal krank und lässt Ghiberti eine Zeit lang alleine auf der Baustelle. Und er scheint so überfordert von der Aufgabe, dass schnell klar wird, wer hier eigentlich das Sagen hat.
Ganz schöner Boss-Move von Brunelleschi. Also klappt jetzt alles mit der Kuppel so, wie Brunelleschi sich das vorgestellt hat?
Ja, seine Konstruktion hält bis heute. Und er findet auch Lösungen für alle Probleme beim Bau selbst. Für den Transport des Baumaterials nach oben entwirft er moderne Transportgeräte aus Winden, Flaschenzügen und Drehkränen. Das ist revolutionär.
Viele sind bereit, wenn sie den Erfinder hören, seine Errungenschaften herabzusetzen und zu leugnen, sodass er nicht mehr an ehrenvollen Orten gehört wird. Aber nach einigen Monaten oder einem Jahr verwenden sie die Worte des Erfinders in der Rede oder in der Schrift oder im Design.
Was für ein Aufstieg vom absoluten Architektur-Newbie direkt zum Baukunstpionier.
Ja, es ist der Wahnsinn. Diese Neuerungen setzen sich auch weiter durch und sprechen sich unter Künstlern, Architekten, Erfindern herum. Der junge Leonardo da Vinci ist später so begeistert von den Werkzeugen und Baumaschinen, dass er Skizzen von ihnen anfertigt. Deshalb wissen wir heute, wie alles funktioniert hat. Und es hat wirklich gut funktioniert. Nach nur 16 Jahren ist der Bau der 107 Meter hohen Kuppel fertig. Wenn man sich nun aus der Ferne Florenz nähert, ist Brunelleschis Kuppel nicht zu übersehen. Sie stellt alle anderen Bauwerke in den Schatten. Und mit der Fertigstellung der Kuppel, mit der Vervollständigung der Santa Maria del Fiore, beginnt die italienische Renaissance.
Filippo Brunelleschi verleiht seinen Zeichnungen Tiefe. Und das führt zu einer neuen Art von Geometrie.
Manon Bischoff von Spektrum der Wissenschaft ist glücklicherweise auch in diesem Jahr mit von der Partie, um uns die Mathematik zu erklären. Hallo Manon.
Hallo Caro.
Ich erinnere mich noch an den Matheunterricht in der Schule, wo ich mit Geodreiecken und Zirkel geometrische Objekte zeichnen musste. Also so Dreieck, Trapez, Kreis und so weiter.
Ja, was wir in der Schule im Matheunterricht lernen, ist eigentlich nur ein klitzekleiner Bestandteil dessen, was Geometrie alles sein kann. Wir lernen nämlich nur die sogenannte euklidische Geometrie kennen. Und das ist die Geometrie, die der antike griechische Gelehrte Euklid vor etwa 2300 Jahren begründet hat.
Oh wow, das wusste ich nicht. Das ist lange her. Aber was heißt das? Er hat die Geometrie begründet.
Er legt quasi das Grundgerüst des Bereichs fest. Mit möglichst wenigen, dafür eingängigen Grundannahmen will er Schritt für Schritt alle Prinzipien der Geometrie ableiten, um damit die Formen von Körpern und Objekten zu beschreiben.
Das erinnert mich an die Axiome, also diese Basic-Grundregeln, die wir schon in den Podcast-Folgen zu Gödel und Zermelo besprochen hatten.
Genau das macht Euklid vor Jahrtausenden. Er stellt 5 Regeln auf, aus denen sich die Geometrie, die wir in der Schule lernen, aufbaut.
Und welche sind das?
Erstens, durch 2 Punkte in der Ebene lässt sich exakt eine Linie ziehen.
Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Wenn ich 2 Punkte auf ein Blatt male, kann ich die mit einem Lineal verbinden und bekomme eine Gerade heraus. Logisch.
Zweitens, eine Linie zwischen 2 Punkten lässt sich beliebig verlängern.
Auch das leuchtet ein.
Drittens, wenn du mir einen Punkt vorgibst und eine Länge, dann kann ich mit diesem Wissen einen Kreis zeichnen.
Mhm, ja, dafür stichst du mit dem Zirkel in den vorgegebenen Punkt und stellst die Länge als Abstand zwischen den Armen des Zirkels ein.
Viertens, alle rechten Winkel sind immer gleich.
Also ein 90-Grad-Winkel ist immer ein 90-Grad-Winkel. Das klingt auch klar.
Ja, erstmal schon. Und dann kommt es auch schon zu fünftens. Wenn du 2 Parallelen hast, dann wird der Abstand zwischen beiden immer gleich bleiben. Die Entfernung zwischen ihnen ändert sich nicht.
Das klingt auch logisch, weil wenn eine Parallele ausschwenken würde, dann wäre sie ja nicht mehr parallel zur anderen. Okay, also ich würde das alles erstmal so unterschreiben. Und Brunelleschi hat sich zusätzlich noch was anderes überlegt, oder wie?
Ja, genau, denn die euklidische Geometrie fängt nicht ein, wie wir die Welt sehen.
Inwiefern das?
Wenn etwas weit von uns entfernt ist, dann scheint es zum Beispiel kleiner. Das zeigt sich zum Beispiel bei Bahngleisen, die geradlinig in die Ferne führen. Die Gleise haben einen festen Abstand zueinander. Der Abstand zwischen den Gleisen wirkt aber mit wachsender Entfernung immer kleiner. Deswegen scheint es so, als würden sich die Gleise am Horizont treffen. Und genau diese Effekte wollte Brunelleschi in seinen Gemälden einfangen, um sie realistischer zu machen.
Moment mal, wenn ich so an die Renaissance und so denke, das haben doch aber frühere Künstler auch schon gemacht, oder?
Ja, manche schon, aber die meisten haben die Darstellung eher nach Gefühl gemacht. Also wenn man sich alte Bilder aus der Zeit anschaut, dann erkennt man oft, dass die Größenverhältnisse so gar nicht stimmen. Manche Menschen sind viel zu groß, während andere viel zu klein sind.
Und was macht Brunelleschi jetzt anders?
Der geht das Ganze mathematisch an. Mithilfe von Mathematik will er die dreidimensionale Welt möglichst exakt in ein zweidimensionales Bild darstellen. Und zwar so, wie wir sie durch unsere Augen wahrnehmen. Damit begründet er die darstellende Geometrie. Kennst du vielleicht aus dem Kunstunterricht?
Ich muss gestehen, der Begriff kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Das könnte aber sowohl an meinem Kunstunterricht als auch an meinem Gedächtnis liegen. Aber ich erinnere mich noch daran, dass wir mit Papier und Stiften durch das Schulgebäude gestromert sind, um was zu suchen, was wir dann möglichst naturgetreu nachzeichnen sollten. Und zwar mit Hilfe von einem Fluchtpunkt.
Ja genau, die sind ein Werkzeug der darstellenden Geometrie. Ich war in Kunst leider super schlecht und habe das Fach deshalb schnellstmöglich abgewählt. Aber der Teil hätte mir vielleicht sogar noch gefallen. Naja. Auf jeden Fall muss man in der darstellenden Geometrie einen oder mehrere Fluchtpunkte am Horizont markieren. Und alle Geraden, die in unserer dreidimensionalen Welt parallel sind, treffen sich in diesem Fluchtpunkt. Das verleiht einem zweidimensionalen Bild Tiefe. Brunelleschi will sogar aller Welt beweisen, wie realistisch seine Bilder durch seine Fluchtpunkt- und Zentralperspektive sind. Deshalb platziert er sein Bild vor einer Szene, die er gezeichnet hat, dreht das Bild um und schneidet ein winziges Loch hinein. Und dann bittet er Menschen, von der Rückseite des Bildes durch das Loch zu schauen.
Also die gucken dann auf das Motiv, das Brunelleschi gemalt hat?
Genau, zum Beispiel einen Marktplatz. Dann nimmt Brunelleschi einen Spiegel und führt ihn vor das Bild, damit er seine Zeichnung reflektiert. Die Person, die durch das Loch blickt, sieht dann Brunelleschis Zeichnung und kann das mit der Szene vergleichen, die sie vorher gesehen hat.
Und wahrscheinlich bestaunen, wie realistisch sein Bild war.
Genau.
Das klingt nach einer echten Sensation für eine Zeit, in der es noch nicht mal Kameras gibt. Brunelleschi scheint ja auch selbst sehr begeistert von seiner Entdeckung der Zentralperspektive zu sein.
Ja, deshalb berücksichtigt er die dann auch nicht nur in seinen Gemälden, sondern auch in seiner Architektur. Er hat alle Bauten so konzipiert, dass sie perspektivisch harmonisch sind. Und auch Brunelleschis Künstlerzeitgenossen finden die neue Perspektive super cool und übernehmen seine Methoden. So entstehen in der Zeit immer mehr realistische Gemälde. Und etwa 200 Jahre später zeigen sich auch Mathematiker interessiert.
Und wieso das? Ich meine, die Geometrie von Euklid beschreibt ja unsere dreidimensionale Welt völlig korrekt. Brunelleschis Methode ist ja nur ein Hilfsmittel zum realistischen Zeichnen.
Genau, deshalb dauert es auch so lange, bis Mathematiker darauf aufmerksam werden. Aber irgendwann erkennen sie, dass das perspektivische Zeichnen ganz strengen Regeln folgt. Also fangen sie an, ein mathematisches Regelwerk aufzustellen.
Also so, wie es Euklid auch schon gemacht hat?
Ja, und einige der Regeln von Euklid gelten immer noch für das perspektivische Zeichnen. Zum Beispiel kann man da ja immer noch eine Gerade durch zwei Punkte zeichnen. Aber dafür trifft nicht mehr zu, dass parallele Geraden immer den gleichen festen Abstand zueinander haben, weil alle Geraden treffen sich ja in einem Fluchtpunkt.
Und wie lässt sich das Ganze dann mathematisch erklären?
Der Fluchtpunkt stellt dann sowas wie einen unendlich weit entfernten Punkt am Horizont dar.
Unendlichkeit schon wieder. Neben Backwaren der zweite feste Bestandteil in diesem Podcast.
Ja, auch hier spielt Unendlichkeit eine Rolle. Es ist natürlich super schwer, ein funktionierendes Regelwerk zu erstellen, wenn irgendwo unendlich drin vorkommt. Denn dadurch tauchen immer so Fragen auf wie, was ist unendlich plus eins, was ist unendlich plus unendlich und so weiter.
In der Folge zu Georg Cantor haben wir darüber gesprochen. Es hat ja bis zum 19. Jahrhundert gedauert, bis Mathematiker eine funktionierende Theorie für Unendlichkeiten hatten.
Ja, und genau deshalb dauert es auch bis zum 19. Jahrhundert, bis es eine vollständige neue Form der Geometrie im Sinne von Brunelleschi gibt. Die heißt inzwischen projektive Geometrie, weil man projiziert ja eine 3D-Realität auf ein Blatt.
Braucht man das denn in der Kunst?
Das kommt natürlich drauf an, was du unter Kunst verstehst. Um ein schönes Bild zu zeichnen, braucht man das vermutlich eher weniger. Da reicht es, die Regeln von Brunelleschi zu kennen. Oder man verzichtet ganz darauf und malt ganz abstrakte Formen auf dem Blatt. Aber inzwischen kommen in der Kunst ja auch immer mehr Computer zum Einsatz. Und die müssen ja irgendwie die Grundregeln der Perspektive lernen, um auf einem 2D-Bildschirm eine überzeugende Darstellung einer 3D-Welt zu liefern. Dabei spielen die Grundlagen der projektiven Geometrie eine wichtige Rolle. Das ist übrigens auch bei Computerspielen wichtig oder bei Spezialeffekten in Filmen.
Okay, das ist mega spannend. Ich bin jedes Mal echt überrascht, wo Mathematik mir ganz versteckt überall im Alltag begegnet, ohne dass ich das wusste. Und vor allem auf eine Art, auf die ich nie gekommen wäre. Also dass Gauss zum Beispiel Anfang des 19. Jahrhunderts die mathematische Basis für künstliche Intelligenz geschaffen hat oder jetzt Brunelleschi die Grundlage für die Visualisierung von Computeranimationen. Da seid ihr, Manon und Demian, mir natürlich einige Aha-Momente voraus.
Ja, ich muss zugeben, ich hatte vor unserem Podcast-Projekt auch noch nie von Brunelleschi gehört. Das liegt vielleicht daran, dass weder Geometrie noch Kunst mein Steckenpferd ist.
Mhm.
Aber ich hatte mal mit Demian ein Vorgespräch zu unserem Podcast, in dem wir über aktuelle mathematische Forschungen gesprochen haben. Ich habe erklärt, wie seltsam ich es fand, dass Mathematiker teilweise Arbeiten veröffentlichen, in denen Ergebnisse aus einer noch nicht bewiesenen Annahme gefolgert werden. Ich wollte einen Vergleich dazu aus der echten Welt bringen, um klarzumachen, warum ich das total absurd finde und habe gesagt, das ist doch total verrückt. Das ist ja, wie wenn man anfangen würde, ein Haus zu bauen, ohne zu wissen, ob es überhaupt Balken gibt, die stark genug sind, um es zu stützen. Und Demian hat damals gelacht und mir die Geschichte vom Bau des Doms in Florenz erzählt, die Santa Maria del Fiore, bei der genau das der Fall war. Vielleicht sind die Mathematiker also doch nicht so verrückt, wie ich dachte.
Also kannst auch du noch von der Mathematik überrascht werden. Das hält die Liebe frisch, habe ich gehört. Mir geht's mit Kunst zum Beispiel ganz oft so. Ich war schon ganz oft im Theater, aber auch da passieren immer mal wieder Dinge, die ich so noch überhaupt nie gesehen habe und die mich total überraschen. Aber eigentlich lässt sich das wahrscheinlich auf ganz vieles beziehen. Also Architektur, Kulinarik, andere Kulturen, Reisen. Wie ist es denn bei dir, Demian?
Mir geht es tatsächlich so ähnlich, wenn ich Florenz besuche. Ich bin ein absoluter Fan der italienischen Renaissance und ich habe deswegen auch schon etliche Städte in Italien besucht. In Florenz war ich bestimmt schon 10, 15 Mal. Da fühle ich mich wirklich wie zu Hause, obwohl ich noch nie dort gelebt habe. Und es gibt dann natürlich immer Momente in Florenz, in denen ich etwas Neues entdecke. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal an der Santa Maria del Fiore in Florenz entlanggelaufen bin und mir meine Mutter damals an der Wand eine Statue mit dem Schriftzug Filippo Brunelleschi gezeigt hat. Die Statue sitzt da mit Papier und Messwerkzeug in der Hand. Der Blick Brunelleschis widmet sich aber nicht den Notizen. Er schaut hinauf auf sein Werk, auf die große Kuppel von Florenz.
Natürlich haben wir Brunelleschi noch viele andere historische Bauwerke zu verdanken. Da lohnt sich auf jeden Fall mal eine Reise nach Florenz. Gestorben ist Brunelleschi übrigens am 15. April 1446, natürlich auch in Florenz. Er wurde passenderweise in einer Wand des Doms beigesetzt, allerdings wusste das jahrhundertelang niemand. Denn bei Restaurierungsarbeiten am Dom ist seine Grabstätte irgendwie verloren gegangen. Und erst im Jahr 1972 wurde sein Grab wiederentdeckt. Und zwar in den Überresten der Krypta Santa Reparata, der antiken Kirche, über der ab 1296 der Dom Santa Maria del Fiore errichtet wurde. Und damit endet unsere heutige Geschichte aus der Mathematik, die diesmal zugleich auch eine Geschichte aus der Architektur ist und die das neue Jahr einläutet. Falls ihr euch keine Vorsätze für dieses Jahr gemacht habt, wie wäre es denn mit dem Ziel, ein bisschen von der Badass-Attitude von Brunelleschi zu übernehmen? Angst davor, was Neues anzufangen, scheint unser Held dieser Folge jedenfalls nicht gehabt zu haben und Angst davor, Fehler zu machen, offenbar auch nicht. Mutig voran ins neue Jahr, an sich selbst glauben und sich nicht unter Wert verkaufen. Wenn das nicht Ideale sind, die wir uns gut und gerne von Brunelleschi abschauen können. In 2 Wochen hören wir uns hier wieder, wenn ihr mögt. Dann machen wir die bisher längste Zeitreise in diesem Podcast. Wir springen nämlich bis in die Antike zurück. Also in die Zeit, die der Renaissance als Vorbild galt. Und wir widmen uns dem vielleicht ersten Wissenschaftler überhaupt. Geschichten aus der Mathematik ist eine Kooperation vom Podcast Radio Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Die Idee für den Podcast und die Story kommen von Demia Nauel-Goos. Die Mathematik erklärt hat Manon Bischoff. In der Redaktion mitgeholfen hat Rabea Schlotz. Die Musik kommt von Tim Schmutzler. Die Folge produziert hat Stanley Baldauf. Und die Moderation kommt von mir, Caroline Breitschädel. Alle Folgen findet ihr auf detektor.fm und spektrum.de.